Deutschlandfunk. Der Tag.
Keine Mieterhöhung in den nächsten 5 Jahren. Das klingt natürlich sehr gut. Das klingt natürlich sehr verlockend, gerade für viele in Berlin, die ja in den letzten Jahren erlebt haben, wie die Mieten in die Höhe geschossen sind. Schutz der gebeutelten Mieter, also eine Atempause in einem wild gewordenen Markt. So präsentiert der rot-rot-grüne Senat in der Hauptstadt seine Pläne. Und die linke Bundestagsabgeordnete Karin Ley ist begeistert.
Was dort jetzt in Berlin beschlossen wurde und wenn dieses Gesetz so durchkommt durch das Abgeordnetenhaus, wovon ich ausgehe, dann wird Berlin wirklich Geschichte schreiben und auch die linke Bausenatorin Katrin Lomscher. Das wäre wirklich ein Riesenfortschritt für Mieterinnen und Mieter nach dem jahrelangen Stillstand, den wir hier erlebt haben.
Darüber sprechen wir und über den Kirchentag in Dortmund, über den manche ja eher lächeln und auch unken, dass er sich allzu sehr dem Zeitgeist anbietet und in Beliebigkeit versinkt. Mein Kollege Rainer Brandes macht sich schon in unserem Ü-Wagen bereit.
Ich erzähle jetzt gleich dem Jasper, worauf ich mich hier auf dem Kirchentag freue. Das freut mich ganz außerordentlich. Und vielleicht hört der Jasper ja auch schon mit.
Der schneidet schon mit.
Ja, genau. Das können Sie alles senden.
Ihr müsstet euch hören.
Ja, ich hör Jasper. Jasper hört mich.
Ich bin Jasper Barenberg und das ist der Tag im Deutschlandfunk. Die Mietpreisbremse bremst nicht, ist also ein Mietstopp. Die Lösung im Kampf für bezahlbaren Wohnraum, gerade in den großen Städten. In der Hauptstadt machen SPD, Grüne und Linkspartei jetzt zusammen Nägel mit Köpfen. Ab nächstes Jahr sollen dort die Mieten für 5 Jahre eingefroren werden. So ist es beschlossen. Im Oktober will der Senat ein Gesetz dazu auf den Tisch legen. Das Thema beschäftigt meine Kollegin Claudia van Laak in unserem Berliner Studio schon eine ganze Weile. Grüß dich, Claudia.
Hallo, Jasper.
Aber wir müssen vielleicht trotzdem jetzt nochmal den letzten Stand gemeinsam besprechen. Was ist der Plan?
Und ich muss dich auch gleich korrigieren.
Das mache
ich das nicht passiert. So gerne. Das dürfen wir eigentlich nicht. Aber in dem Fall muss ich es machen. Also die haben gestern diesen Mietenstopp schon verkündet. Und seit gestern gilt er auch. So behauptet es zumindest Rot-Rot-Grün. Also,
obwohl es noch kein Gesetz gibt, oder?
Genau. Das ist das erste große Problem. Gestern wurde er beschlossen und verkündet. Und es bedeutet, dass seit gestern für 5 Jahre die Vermieter in Berlin ihre Mieten nicht erhöhen dürfen. Das betrifft 1,5 Millionen Wohnungen mindestens, also etwa 2 Millionen Berlinerinnen und Berliner. Und es gibt 2 Ausnahmen. Das sind A, die Sozialwohnungen und B, die Neubauten. Also bei einem ersten Bezug eines Neubaus soll dieser Mietendeckel, diese Mietenobergrenze nicht gelten. Und als zweites, und das kommt dann in das Gesetz rein, es wird eine Mietobergrenze festgelegt, also eine bestimmte Zahl. Und liegt die Miete, würde jetzt meine Miete darüber liegen, dann habe ich das Recht, meine Miete abzusenken auf diesen Betrag.
Okay. Jetzt wissen wir sozusagen, was im Groben geplant ist. Wir wissen auch, sie ist schon in Kraft. Bleiben wir vielleicht gerade mal diesen Punkt, weil das ja Teil der Debatte auch gewesen ist. Ist das überhaupt rechtlich möglich? Ist das mit unserer Verfassung in Übereinstimmung zu bringen? Glaubst du, dass dieses Rückwirkende, dass das jetzt schon rückwirkend geht, noch einmal mehr die Kritiker auf den Plan ruft und die erst recht jetzt sagen, okay, wir werden dagegen klagen?
Auf jeden Fall. Das Problem ist mit der Klage, das kann erst losgehen, wenn wirklich das Gesetz verabschiedet ist. Aber ich habe heute mit dem wohnungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion gesprochen im Abgeordnetenhaus und die sagen, wir beauftragen jetzt sofort den wissenschaftlichen Dienst. Also es hat ja jedes Parlament hat ja einen wissenschaftlichen Dienst, den wissenschaftlichen Dienst des Abgeordnetenhauses und der soll prüfen, ob diese rückwirkende Formel überhaupt funktioniert, also ob das überhaupt zulässig ist, jetzt schon diesen Mietenstopp zu verkünden, obwohl es noch gar kein Gesetz gibt. Also es gibt kein Gesetz, keine Verordnung, es gibt nur diesen Senatsbeschluss.
Mhm. Da geht ja schon der Streit gleich weiter.
Genau.
Und absehbar ist, dass das irgendwie vor Gerichten dann jahrelang wahrscheinlich auch diskutiert werden wird. Aber das ist ja nur ein Teil der Debatte und ein Teil der Stimmen, die da auf der Kritikerseite sich angesammelt haben. Aber gehen wir nochmal gerade auf die andere Seite, auf die Seite des rot-rot-grünen Senats. Welche guten Argumente haben die denn vorgebracht, die Parteien, um zu sagen, sowas ist jetzt dringend nötig?
Also die 3 Parteien sagen natürlich, wir haben seit 2013 in Berlin einen Wohnungsnotstand und der ist auch gesetzlich oder rechtlich so festgelegt und das können wir auch belegen, dass es so ist und deshalb dürfen wir das machen. Und sie sagen auch, dass nach der Föderalismusreform diese Gesetzgebungskompetenz für diesen Bereich auf die Länder übergegangen sei und deshalb dürfte auch ein Land wie Berlin diesen Mietenstopp beschließen. Dazu kommt natürlich, wir haben Wohnungsnot in Berlin. Tatsache ist, dass die Stadt jedes Jahr wächst, so um die 30.000, 40.000 Menschen, die zuziehen. Es wurde lange viel zu wenig gebaut und, das muss ich allerdings rot-rot-grün jetzt sagen lassen, noch vor Jahren, als Klaus Wowereit mit der Linken koalierte, wurden ja die Privaten bevorteilt. Also das Land hat seine landeseigenen Bestände, sein Tafelsilber verscherbelt und genau an die verkauft, zum Beispiel an die Deutsche Wohnen, an diesen börsennotierten Konzern, der jetzt wirklich im Zentrum der Kritik steht, wo es heißt, die wollen nur eine hohe Rendite erwirtschaften und ihre Aktionäre zufriedenstellen, aber ihr kümmert euch gar nicht um die Mieter. Und das ist die Kritik in Richtung Deutsche Wohnen, was total interessant ist. Ich habe mir mal die Aktiencharts angeguckt von gestern. Sowohl der Deutschen Wohnen als auch von Vonovia ist ja ein zweiter sehr, sehr großer börsennotierter Wohnungsbaukonzern. Und genau in dieser Minute, als die linke Wohnungssenatorin Katrin Lomscher den Mietdeckel verkündete, sackten die Aktien wirklich nach unten. Also die von Vonovia um 80% und die Aktie der Deutschen Wohnen um 1 Euro. Also wenn ich jetzt eine linke Politikerin wäre, würde ich sagen, super, Ziel schon erreicht.
Und wenn du Teil der Wohnungswirtschaft wärst und der Verbände, die sich da engagieren und die sich natürlich jetzt auch zu Wort gemeldet haben, würdest du sagen, das alles bringt überhaupt nichts. Es bringt höchstens eines, nämlich dass es Investoren abschreckt, genau, und dass es auch dem Bestand an Wohnungen schaden wird. Ist das so oder ist das mehr Buh in den Wald zu rufen?
Nee, finde ich nicht, weil ein Indiz dafür, dass das stimmt, ist, dass sich auch die ganzen Wohnungsbaugenossenschaften jetzt gegen Rot-Rot-Grün verschworen haben, wo man sagen würde, okay, Wohnungsbaugenossenschaften, die sind eigentlich eher Sympathisanten einer rot-rot-grünen Stadtregierung. Auch die haben eine Anzeigenkampagne gemacht in den letzten Tagen und sagen, das ist Wahnsinn, was ihr da macht, liebe Landesregierung. Zum Beispiel die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, die beziffern jetzt die Einnahmeverluste, die sie dann haben werden, auf 150 Millionen Euro jährlich. Und die ganzen Vermieter, also auch die Wohnungsbaugenossenschaften sagen, uns fehlt dann das Geld. Also wir können nicht mehr modernisieren, wir können auch nicht mehr energetisch sanieren, das heißt, das ist auch nicht gut für den Klimaschutz. Wir können nicht mehr altersgerecht umbauen und auf jeden Fall fehlt uns jetzt das Geld für den Neubau. Das ist das große Problem.
Und die Wohnungsbaugenossenschaften, muss man vielleicht noch ausdrücklich dazu sagen, sind eben nicht profitorientiert,
genau,
sondern sind sozusagen gemeinwohlorientiert im weitesten Sinne.
Genau, und dieser Mietenstopp gilt ja für alle, da werden ja alle über einen Kamm geschoren.
Genau, und über eine weitere Nebenwirkung müssen wir unbedingt noch sprechen, nicht nur, weil Haus und Grund dann aufgerufen hat, sondern es flattern jetzt bei vielen Leuten, jeder hat schon Bekannte, bei denen das so ist, flattern Mieterhöhungen ins Haus zu dem Stichtag gestern, 18. Juni.
Heute noch.
Und heute noch so. Ja. Und der Mieterbund erwartet ja geradezu eine Welle an Mieterhöhungen. Also könnte sich das als Boomerang insofern erweisen, dass jetzt genau das Gegenteil von dem eintritt, was ursprünglich angedacht war, nämlich dass die Mieten sinken oder jedenfalls nicht steigen.
Ja, wir wissen ja im Moment leider nicht, wie viele Mieterinnen und Mieter jetzt noch so auf den letzten Drücker diese Mieterhöhung bekommen haben. Aber wenn man den Mieterbund fragt, sagt er, wir haben einen unglaublichen Run auf unsere Beratungsstellen, unsere Telefone laufen heiß. Und das hängt auch damit zusammen, dass diese Eckpunkte des Mietenstopps, also dieses Mietendeckels, die wurden so vor 2 Wochen an die Medien lanciert, wurde dann groß darüber berichtet und daraufhin kam dann Haus und Grund, also dieser Eigentümerverband und rief alle Vermieter auf, ihr müsst jetzt ganz schnell noch die Mieten erhöhen, weil dann ist es zu spät.
Und Claudia, Hand aufs Herz, die Leute, die jetzt noch eine Mieterhöhung rausschicken oder rausgeschickt haben, sind das jetzt alle die von Profitgier zerfressenen Miethaie, die jetzt das Äußerste aus den Mietern rauspressen wollen?
Nein, es gibt natürlich auch gute Vermieter. Das sind in erster Linie diejenigen, die vielleicht ein, zwei Häuser haben, die das vielleicht machen, auch um für ihre Altersversorgung zu sorgen. Und die haben plötzlich festgestellt, oh, wir haben ja vielleicht schon 10 Jahre, vielleicht 15 Jahre unsere Mieten nicht erhöht und eigentlich müssten wir das jetzt machen. Und plötzlich stellen sie fest, wir dürfen es gar nicht mehr. Deshalb haben sie es jetzt auf den letzten Drücker noch versucht.
Mhm. Auf der anderen Seite sagen die drei Parteien, die das jetzt vorantreiben, es soll in allererster Linie die kleinen Mieter, die Leute mit nicht so viel Einkommen schützen vor diesem Wahnsinn, der da in Berlin auf dem Mietmarkt gerade passiert. Es soll eine Atempause sein und sie sagen, das wird 5 Jahre der Fall sein. Glaubst du, dass diese Atempause ausreichen wird, um dann wirklich auch auf dem anderen Feld, nämlich Wohnungsneubau, möglichst in kommunaler Hand, um da wirklich voranzukommen?
Es ist ja gerade eine Neubauoffensive in Gange. Leider geht das auch nicht so schnell, wie alle gehofft hatten, was auch damit zusammenhängt, zum Beispiel, dass die Bezirke, die die Baugenehmigung geben müssen, die sind personal komplett ausgeblutet. Die haben Stellen, finden aber keine Mitarbeiter. Das heißt, diese Bauämter, die total wichtig sind, um jetzt ganz schnell auch die Baugenehmigungen rauszuschicken, die sind komplett unterbesetzt. Das heißt, da wird es nicht so schnell gehen, wie es eigentlich sollte. Im Moment hat Berlin das Geld, kriegt es aber nicht ausgegeben.
Und das riecht ein bisschen danach, als wenn möglicherweise nach den 5 Jahren dann eine Verlängerung ins Haus stehen könnte, dieses Mietpreisdeckels? Oder
also
ist das klar ausgeschlossen? Fünf Jahre und dann ist Schluss.
Das steht alles in den Sternen, das hängt davon ab. Wir werden jetzt vermutlich eine Welle dann auch von Klagen bekommen, wenn dann das Gesetz in Kraft ist. Und dann wird man erst mal sehen, das ist ja komplett juristisches Neuland. Das hat ja noch niemand gemacht. Wie entscheiden denn dann die Gerichte überhaupt darüber? Wie entscheiden dann die nächste Instanz der Gerichte? Bekommen wir irgendwann ein letztinstanzliches Urteil? Und erst dann wird man wahrscheinlich sagen, hat dieser Mietendeckel überhaupt juristischen Bestand? Und was hat er gebracht? Und dann könnte man darüber nachdenken, ist das auch eine Blaupause für andere, vielleicht auch für den Bund? Im Moment lehnen sich alle anderen zurück und sagen, na, wir warten erst mal ab, was dieses wirklich radikale Experiment, was die Berliner da machen, wie da der Ausgang ist.
Und du wirst das für uns beobachten. Nun ist ja Wohnen, ist Mieten tatsächlich zu etwas geworden wie einer wichtigen sozialen Frage unserer Tage. Hast du den Eindruck, dass diese Politik, die jetzt da in Berlin gemacht wird, die ja jetzt eher mal auf Konfrontation setzt, ob die am Ende ein guter Weg ist, um sich einer Lösung zu nähern?
Na, wir haben ja einen noch konfrontativeren Weg in Berlin. Das ist das Enteignungsvolksbegehren. Das ist ja in der ersten Stufe erfolgreich gewesen. In der letzten Woche wurden die Unterschriften abgegeben. In sehr kurzer Zeit konnten die Aktivisten 3-mal so viel Unterschriften einsammeln, wie sie brauchten. Was auch zeigt, das Thema brennt wirklich den Leuten auf den Nägeln. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Du hast es gesagt. Aber wenn jetzt auch gleichzeitig sagen, die Linken sind auch für die Enteignung und die Grünen haben sich auch dafür ausgesprochen, die SPD noch nicht so richtig. Also da gingen wir ja noch mal einen Schritt weiter. Nicht nur Mietendeckel, wo ich schon sehr, sehr stark eingreife als Staat in den Markt. Und die Enteignung ginge dann noch mal einen Schritt weiter. Ich glaube nicht, dass sich das die Unternehmen gefallen lassen. Die könnten dann wirklich sagen, dann lassen wir das einfach mit den Investitionen. Wieso sollen wir in einer Stadt, wo uns die Politik wirklich so feindlich gesinnt ist, warum sollten wir hier investieren?
Also hört sich ein bisschen
danach an. Das befürchte ich ein bisschen, ja.
Und wird dich auch noch länger beschäftigen.
Darauf lässt du dich jedenfalls an. Auf jeden Fall, ja, ja.
Claudia, vielen Dank für heute.
Ja, danke. Tschüss.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und gleich 3 seiner Vorgänger, Joachim Gauck, Christian Wulff und Horst Köhler. Dazu der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der schwarze Markus Söder und natürlich die Kanzlerin. Die Gästeliste beim 37. Treffen evangelischer Christen in Dortmund, wie immer hochkarätig. Aber man kann auch dieses Mal wieder darauf wetten, dass bei den 100.000 erwarteten Gästen am Ende wieder Gottesdienste und Liederabende mehr Publikum anziehen als die Veranstaltungen mit der politischen Prominenz. Also doch eher eine Versammlung von Frömmigkeit als eine Bühne für die brennenden politischen Herausforderungen unserer Zeit. Der Theologe und Ethiker Peter Dabrock hat es im Interview bei uns heute Morgen so beschrieben.
Der Kirchentag ist ja ein Forum und ich würde sogar sagen, ein Fest der Zivilgesellschaft, einer am Gemeinwohl orientierten Zivilgesellschaft, und zwar nicht nur des Glaubens, sondern, wenn Sie auf den Markt der Möglichkeiten gehen, wirklich aller gesellschaftlichen Gruppierungen. Das aber eben auch Pluralität in den Grenzen des demokratischen Rechtsstaates fördern soll und das auch geprägt sein soll von Inklusion, von Solidarität mit Schwachen und einer Offenheit auf die anderen und einer Problemlösungsorientierung für die Gesamtgesellschaft. So verstehe ich den Kirchentag.
Das war jetzt eine etwas längliche Definition. Für den Deutschlandfunk sind in den nächsten 5 Tagen einige Kolleginnen und Kollegen im Einsatz. Zur Mannschaft in Dortmund gehört auch Rainer Brandes. Hallo Rainer, grüß dich.
Ja, hallo Jasper.
Dabei geht es ja heute Abend erst richtig los. Freust du dich drauf?
Ja, ich freue mich drauf, weil Kirchentage, so wie der gute Herr Dabrock das ja gerade schon angedeutet hat, sind eigentlich immer beides. Es ist natürlich das Glaubensfest. Es ist natürlich das Fest, wo Christen aus ganz Deutschland zusammenkommen und sich austauschen. Und da gibt es auch ganz wunderbare Veranstaltungen. Also wenn ich irgendwann an einem Abend hier neben der Berichterstattung mal noch Zeit haben sollte, dann gehe ich vielleicht mal zu so einer abendlichen Andacht in eine Kirche oder so. Das hat immer eine ganz besondere Atmosphäre und man kann auch ein bisschen runterkommen von dem ganzen Tagesgeschäft. Aber auf der anderen Seite sind Kirchentage aber auch eben immer hochpolitisch mit ganz vielen Themen von Wirtschaft über Flüchtlinge, Integration, Migration bis hin zur Arbeitswelt. Und man kann also innerhalb von 5 Tagen so viel Informationen und so viel unterschiedliches Denken hier aufsaugen, wie nur an wenig anderen Veranstaltungen, würde ich sagen.
Das ist 5 Tage prall gefüllt mit vielen Veranstaltungen. 2000 an der Zahl habe ich gelesen. Beschreib uns doch noch ein bisschen mehr. Du hast es ja schon angedeutet. Wie groß ist da die Bandbreite? Was kann man alles erleben? Was kann man alles machen auf dem Evangelischen Kirchentag?
Ja, also man kann hier natürlich so ein Promi-Hopping machen, sag ich mal. Man kann natürlich alle noch lebenden Ex-Bundespräsidenten und den aktuellen Bundespräsidenten erleben. Die reden dann über internationale Zusammenarbeit, Horst Köhler zum Beispiel, über Afrika. Dann redet der aktuelle Bundespräsident Steinmeier über Vertrauen in die digitale Wirtschaft. Das heißt also, wie ändert sich unser Leben, unsere Arbeitswelt durch die Digitalisierung? Christian Wulff wird sprechen über unser Verhältnis zum Islam, ist ja eines seiner Spezialthemen auch schon während seiner Amtszeit gewesen. Man kann zu Angela Merkel gehen, die wird mit der Präsidentin von Liberia sprechen. Und es hat schon eine ganz interessante Tradition auf Kirchentagen, dass Angela Merkel immer mit einem interessanten Staatsgast aus anderen Ländern spricht, wo man mal eine Perspektive bekommt, die man sonst nicht so bekommt. Das kann man machen. Man kann aber auch zu kleineren Veranstaltungen gehen, wo Wirtschaftsexperten sprechen werden. Also zum Beispiel, ich habe mir hier in meiner Kirchentags-App eine Veranstaltung schon ausgesucht, die ist morgen Mittag, da geht es um CO2-Kompensation. Also wir kennen das, wenn ich irgendwie ein Paket mit der Post verschicke, kann ich anklicken, ich spende hier mit irgendwie dafür, dass ja da CO2 verpulvert wird, wenn ich mein Paket verschicke.
Ablasshandel
sozusagen. Und ob das wirklich der richtige Weg ist, da kann man hingehen. Ja. Man kann mit Markus Söder und Winfried Kretschmann, den beiden Ministerpräsidenten, darüber sprechen, was noch konservativ ist und was schon populistisch. Das ist so die Bandbreite. Und man kann natürlich auch zu theologischen Kontroversen gehen. Meinetwegen feministische Theologie gegen traditionelle Theologie. Wie gendergerecht muss Kirche werden? All das gibt's hier.
Und es gibt auch, habe ich jedenfalls heute beim Studium der Süddeutschen Zeitung gelernt, den Workshop Vulven malen. Da wurde nämlich der Heinrich Bedford Strom, der Ratsvorsitzende der IKD, darauf angesprochen, ob er da denn vielleicht sich einen Augenblick Zeit nimmt, dahin zu gehen. Der wusste am Anfang überhaupt nicht, was gemeint ist. Das musste man ihm dann erklären. Und dann konterte er mit dem trockenen Satz: Ich glaube, das wendet sich nicht an mich. Würdest du sagen, na gut, ein paar Sachen sind da auch darunter. Das ist schon ein bisschen Wohlfühlprogramm für besonders Frömmige, die ein bisschen unter sich sein wollen mit ihrem Glauben.
Ja, natürlich gibt's das, ne? Also es gibt auch irgendwie Yoga für Christen schon mal auf Kirchentagen und so. Und hier dieses Vulvamalen, weil du das gerade ansprichst, das hat heute übrigens auch die AfD Dortmund auf ihrer Facebook-Seite aufs Korn genommen und meinte dann so nach dem Motto, naja, davon, wenn man uns davon ausschließt, weil die AfD ja hier nicht mitreden darf, meinetwegen. Ja, hier findet wirklich jeder was und wenn es das Vulvenmalen ist.
Wo du gerade das Stichwort AfD genannt hast, das war ja sozusagen im Vorfeld sagen wir mal, die mittelgroße Kontroverse, die es darum gab. Es gab sozusagen von Seiten der Veranstalter die Entscheidung, die auch, soweit ich das überblicke, von der EKD mitgetragen wird. Heute Morgen auch im Interview mit Peter Dabrock, auch er hat gesagt, schwierige Entscheidung, aber kann man so fällen, eben keinen Vertreter der AfD da auf ein Podium zu setzen. Würdest du, wenn du die Debatte nochmal Revue passieren lässt, sagen, die haben gute Gründe gefunden, die Organisatoren, um zu sagen, da ist für uns eine Grenze, die wollen wir nicht überschreiten?
Also die haben gute Gründe gefunden, das auf jeden Fall. Ich war auch letztes Jahr auf dem Katholikentag in Münster, da hat es eine Veranstaltung mit der AfD gegeben, die ist völlig aus dem Ruder gelaufen und der religionspolitische Sprecher der AfD, Bundestagsfraktion Münz, hatte eigentlich nur seine Parolen abgelassen, ohne dass eine echte Diskussion entstand. Von Gegendemonstranten wurde die Veranstaltung gestört. Insofern gibt es gute Gründe zu sagen, sowas brauchen wir hier nicht. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde die Entscheidung trotzdem falsch, weil ich glaube, dass die AfD nicht einheitlich ist. Es gibt Menschen in der AfD, mit denen kann man durchaus diskutieren und die kann man kritisch und hart befragen, warum sie gemeinsame Sache mit Rassisten wie Herrn Höcke und so weiter machen. Und ich meine, wir haben hier das Thema Vertrauen versus Angst als das große Oberthema dieses Kirchentages.
Was für ein Vertrauen heißt das Leitmotiv, der Leitspruch dieser Veranstaltung?
Ja. Genau, genau. Was für ein Vertrauen. Und nun nimmt ja gerade die AfD für sich in Anspruch, dass sie diese Ängste in der Bevölkerung aufnimmt. Und wir reden die ganze Zeit darüber, aber nicht mit der Partei, die das zu ihrem Thema macht. Und wenn man ganz ehrlich ist, es gibt auch, das ist nicht die Mehrheit, aber es gibt viele auch engagierte evangelische Christen, die sympathisieren mit dieser Partei.
Die AfD hat sich ja jetzt ein bisschen schmollend in die Ecke gestellt und will, jedenfalls hoffe ich, dass das stimmt, was ich da recherchiert habe, will ein Informationspavillon aufstellen in Dortmund. Ist der irgendwo sichtbar oder müssen Sie das erst noch aufstellen, dieses Zelt?
Also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber laut Ankündigung auf ihrer Facebook-Seite wollen sie den auch erst morgen aufstellen. Insofern ist er wahrscheinlich wirklich noch nicht da. Und ja, bin mal gespannt. Also bis heute Morgen konnte die Stadt Dortmund nicht bestätigen, dass dieser Stand genehmigt sei. Aber zumindest auf der Facebook-Seite schreibt die AfD, dass dieser Pavillon kommen wird. Mal schauen.
Lass uns noch mal einen Augenblick zurückkehren zu dem, worüber wir schon gesprochen haben, die Bandbreite und wie viel Politik steckt da drin, wie viel Glauben in diesem Kirchentag. Es gibt ja die kritischen Geister, die sagen, also die besten Zeiten von Kirchentagen sind vorbei. Die Zeiten, in denen da wirklich die brennenden politischen Fragen sehr kontrovers diskutiert wurden. Da ging es immer gleich um die Weltrettung. Und die sagen, also heute ist das ein bisschen eine Wohlfühlveranstaltung, ganz dem Zeitgeist untergeordnet, dem Linksgrünen selbstverständlich. Ist da irgendetwas dran?
Ich glaube, man hat dem Kirchentag in der Vergangenheit vielleicht diesen Vorwurf machen können. Ich glaube aber, wenn ich mir das Programm in diesem Jahr anschaue, dann stimmt es nicht mehr. Also es gibt hier harte Auseinandersetzungen, auch wenn sicherlich der Mainstream der evangelischen Kirche irgendwie linksliberal eingestellt ist. Aber wie gesagt, ich hatte das eben schon mal erwähnt, es gibt eine Veranstaltung, was ist noch konservativ, was schon rechtspopulistisch. Es gibt Diskussionen mit dem evangelischen Arbeitskreis in der CDU-CSU. Das ist ein durchaus konservativer Arbeitskreis, der sicherlich andere Perspektiven bringen wird. Und der Kirchentag ist auch auf der theologischen Ebene wieder stärker geworden. Auch da wird wieder stärker über unterschiedliche Strömungen in der Theologie diskutiert werden. Also ich glaube, dieser Vorwurf, dass das alles so eine Wohlfühleinheitssoße ist, kann man jetzt vorausschauend auf den Kirchentag, er hat hier noch gar nicht richtig begonnen, aber vorausschauend kann man das, glaube ich, nicht sagen.
Wohl wahr, müssen wir alles noch abwarten. Ist ja klar, am Freitag und am Samstag wird es in Aachen und um Aachen herum eine Großveranstaltung von Fridays for Future geben. Ende Gelände und so weiter. Man kann also nicht sagen, aus deiner Sicht, auch wenn wir auf die jüngeren Leute gucken, politisch geht da die Post woanders ab, nicht auf dem Kirchentag. Da sind schon engagierte auch politisch engagierte Menschen unterwegs.
Ja, das sind sie immer und es sind auch immer viele junge Leute da und es gibt hier auch ein Schwerpunktthema Klimapolitik. Auf verschiedenen Workshops spielt das eine Rolle und auch die Fridays for Future Bewegung wird hier prominent vertreten sein. Ein Gründungsmitglied der deutschen Sektion dieser Bewegung sozusagen ist mit dabei, obwohl es sozusagen die Konkurrenz der Großdemo am Freitag geben wird.
Frage zum Schluss, gibt es irgendetwas, auf das du wirklich sehr gespannt bist?
Ich bin wirklich sehr gespannt auf diese Diskussion, die ich eben schon erwähnte, um den Konservatismus. Weil das ist ja eine Frage, die wir uns aktuell eigentlich in der ganzen Gesellschaft stellen. Und auch Ex-Bundespräsident Joachim Gauck hat das in seinem neuen Buch ja jetzt wieder angesprochen, dass vielleicht die Progressiven zu weit gehen mit ihrer Erneuerung der Gesellschaft. Zu viel Gender, zu viel unterschiedliche Kulturen bringt dann Populismus hervor. Und ich glaube, das werden spannende Diskussionen, darauf freue ich mich.
Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem 19. Juni 2019. Ich bin Jasper Barenberg, danke fürs Zuhören und tschüss.